Ich lese davor zwei Verse, damit wir den Zusammenhang besser verstehen, weil es ja dann mitten reinplatzt, was Marcel bringt. Er sagt etliche Verse vorher, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Das war das Vorwort. Ich lese aus dem Neuen Genfer jetzt weiter, ab Vers 35. Aber, wird mir jemand entgegenhalten, wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussäst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du säst, Weizen oder sonst ein Getreideart, hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanzen. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Samen dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt, die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Bei den Lebewesen ist es genauso. Der menschliche Körper ist anders als der von Tieren, der Körper von Vögeln anders als der von Fischen. Außerdem gibt es nicht nur auf der Erde Körper, es gibt auch Körper im Himmel, und deren Schönheit ist von ganz anderer Art als die der irdischen Körper. Bei den Himmelskörpern gibt es auch wieder Unterschiede. Das Leuchten der Sonne ist anders als das Leuchten des Mondes. Das Mondlicht ist anders als der Glanz der Sterne. Und selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Leuchtkraft voneinander. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper, auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genau so, wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Aber wohlgemerkt, nicht die durch Gottes Geist erneuerte Ordnung ist zuerst da, sondern die irdische Ordnung. Die andere kommt erst danach. Der erste Adam war aus dem Staub der Erde gemacht, der zweite Adam hat seinen Ursprung im Himmel. So wie der irdische Adam beschaffen war, sind alle beschaffen, die zur Erde gehören. Und so wie der himmlische Adam beschaffen ist, werden alle beschaffen sein, die zum Himmel gehören. Genauso wie wir jetzt das Abbild des irdischen Adams sind, werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams sein. So, und nun wird erstmal gelüftet und dann wird Marcel predigen.
Danke. Ja, ich freue mich wieder hier bei euch zu sein. Guten Morgen zusammen. Das Thema, was wir heute haben, ist eigentlich ein Thema, über das man selten spricht, die Auferstehung. Über das Leben nach dem Tod wird schon eher mal gesprochen, aber die Auferstehung ist ja noch ein Stück dahinter. Das kommt ja dann erst später. Wir wissen, dass unsere Seele nach dem Tod weiterlebt. Das haben wir jetzt in dieser Predigtreihe, glaube ich, schon mehrfach gehört. Da gibt es auch einen Bereich, der sehr schön ist. Jesus spricht davon, von dem armen Lazarus, der in Abrahams Schoß sitzt und da ja wunderbaren Frieden hat. Er spricht da mit dem Verbrecher am Kreuz: Wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also da gibt es durchaus einen wunderschönen Bereich. Es gibt auch einen Bereich, wo, an den wir nicht gerne denken, das ist der Bereich, wo dieser reiche Mann hinkam und dann Höllenqualen erlitt und nach einem Tropfen Wasser für seine Zunge lechzte, so war er gequält. Und es war nicht möglich für den reichen Mann, dass ihm dieser Tropfen gewährt wurde. Also es gibt ein Leben nach dem Tod in diesen zwei Bereichen. Und jetzt bekommen wir, ja, und zum Beispiel noch eine weitere Sache, die mir eingefallen war, der Berg der Verklärung. Da kamen Mose und Elia zu Jesus. Und was mich da beeindruckte an der Geschichte ist, dass die Jünger Mose und Elia erkannten. Das heißt, man erkennt sich. Obwohl die ja vorher nie Mose und Elia gesehen hatten, erkannten die Mose und Elia. Also auch das ist phänomenal, dass wir einander erkennen. Das heißt, wir werden Abraham sehen, wir werden Mose sehen. Ja, David, den König David werden wir sehen. Und wir alle werden wahrscheinlich nur Jesus preisen. Und heute in dem Text wird uns noch ein Blick nach dieser Zeit gegeben. Es gibt eine Auferstehung. In der Offenbarung wird sogar von einer ersten und einer zweiten Auferstehung gesprochen. Hier spricht Paulus wahrscheinlich nur von der allerersten Auferstehung. Jesus ist der erste Auferstandene. Er war auch zuvor im Totenreich. Er musste auch zuerst hinabsteigen. Das bekennen wir auch in unserem Glaubensbekenntnis. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Aber dann auferstanden. Auferstanden von den Toten. Und dann war er noch 40 Tage bei seinen Jüngern, bevor er zum Himmel fuhr. Woher weiß Paulus das so genau, dass wir auch diese Auferstehung erleben werden? Der saugt sich doch diese Information nicht aus den Fingern raus. Das muss er ja irgendwie offenbart bekommen haben. Und Paulus selbst berichtet ja auch davon, dass er nach seiner Bekehrung erstmal nach Arabien ging. Ich weiß nicht, wie lange er da war. Auf jeden Fall wurde er vom Heiligen Geist, von Jesus selbst, gelehrt. Das heißt, er hat Erkenntnisse bekommen, die er in einigen seiner Briefe sehr deutlich macht. Und auch das ist eine Erkenntnis, die er bekommen hat, dass wir alle auferstehen werden. Er durfte sogar, ich nehme an, das war in dieser Zeit, wo er allein war in Arabien, ins Paradies schauen. Er durfte in den Himmel blicken. Auch das berichtet er in einem seiner Briefe. Und hat da Dinge gesehen, die man nicht in Worte ausdrücken kann. So wunderbar. Weil Paulus solche Offenbarungen bekam, wurde er klein gehalten. Er wurde gedemütigt von Gott, indem er ein körperliches Leiden bekam. Und Gott sagte ihm: Lass dir in meiner Gnade genügen. Gott befreite ihn nicht von dem körperlichen Leiden. Damit, und Paulus sagt auch selbst, damit ich nicht überheblich werde, damit ich nicht stolz werde wegen dieser unglaublichen Offenbarung, die Gott mir geschenkt hat. Da steckt also immer die Gefahr drin, dass wir Menschen stolz werden, wenn Gott uns etwas klar macht. Die Art, wie Paulus hier die Auferstehung beschreibt, kommt mir so vor, als würde er sich wundern, dass wir solche Fragen stellen. In meiner Übersetzung heißt es, du Narr, dass du solche Fragen stellst. Du Narr. Wie kannst du sowas fragen? Das ist doch alles klar. Aber er geht dann trotzdem darauf ein und erklärt es uns. Und Paulus benutzt das Bild des Samens. Ich habe hier ein Tütchen mit Samen mitgebracht, habe ich noch hier in dieses Glas reingebracht. Das Bild des Samens. Hier unten sehen wir die Früchte. Hat wenig Ähnlichkeit. Ganz wenig. Aber da unten ist eine Pracht, also ich das gesehen habe, wunderbar. Also dieser Samen hat nichts mit dem Leben zu tun, was einmal bei der Auferstehung offenbar werden wird. So groß ist der Unterschied. Und Paulus sagt auch, dass der Samenkorn erst in die Erde muss, sterben muss, damit es überhaupt Frucht bringen kann. Es macht also keinen Sinn, diesen Samen hier in diesem Glas zu behalten. Das ist übrigens Vogelfutter. Das ist eine Mischung von allen möglichen Samenkörnern. Ich weiß gar nicht, was da alles drin ist. Aber ist einfach zur Veranschaulichung, da ist bestimmt auch einiges von dem drin, was da unten steht. Also es wäre also auch gar nicht sinnvoll, wenn so ein Samenkorn jetzt als Samenkorn wachsen würde. Einfach nur das Samenkorn wachsen, groß werden. Als würde die Welt also so grau, beige irgendwie aussehen. Das wäre auch nicht schön. Wir können nichts damit anfangen. Also das muss sterben, damit was ganz Neues entstehen kann. Wie das Bild heute beim Erntedanktag ja wunderbar hier zusammenpasst. Unsere Welt wäre nicht so bunt und vielfältig. Aber das neue Leben ist in dem Samenkorn schon drin. Es ist etwas drin, was erhalten bleibt. Wir reden heute von den Genen, die da drin sind. Ja, wir wissen da einiges. Also dieses etwas bleibt erhalten von dem Charakter, der in das Samenkorn hineingelegt wurde. Wie vielfältig also das Leben aussehen kann nach unserer Auferstehung, das werden wir dann sehen. Und das Bild hier ist heute Morgen wunderbar, was an deinem Tisch hier gezeigt wird. Die vielen Früchte zeigen uns, wie unser neues Leben aussehen kann. Wie auch unterschiedlich wir aussehen können. Ja, also ich weiß nicht, was alles ist. Salat, Äpfel, Pflaumen, Tomaten und so weiter. Blumen gehören auch dazu. Kleiner Schmuck. Wunderbar. Nicht nur der Paulus benutzt dieses Bild vom Samenkorn. Jesus selbst benutzt es für sich. Und sagt, das Weizenkorn muss erst in die Erde, bevor es Frucht bringen kann. Also das Weizenkorn, dieser Samen, ist wirklich ein Bild, was sowohl Jesus als auch Paulus benutzt. Steckt also eine tiefe geistliche Wahrheit dahinter. Und Paulus legt jetzt noch einen weiteren Bogen. Er sagt nicht nur, diese Früchte hier sind ein Zeichen von der Vielfalt der Schöpferkraft Gottes. Er blickt in den Weltraum und sagt, boah, schaut mal die Sonne. Was die eine Leuchtkraft hat, hat Gott geschaffen. Hat wieder ganz andere Körper. Der Mond, die Sterne und jeder einzelne Stern hat seine eigene Eigenschaft. So variantenreich ist Gott. Er beschreibt das in fast sich überschlagenden Bildern. Dann unterscheidet er ganz grob diese Fleischarten. Das Fleisch des Tieres ist anders als das Fleisch der Vögel und das anders als das Fleisch der Fische. Er beschreibt einfach die unglaubliche Schöpferkraft und Vielfalt, die Gott in den Samen hineinlegt. Wisst ihr, worüber ich schon manchmal gestaunt habe? Es gibt Milliarden Menschen auf dieser Welt. Jeder hat ein anderes Gesicht. Wir erkennen uns. Unter Tausenden erkenne ich den Werner. Ja, unter Tausenden. Da gibt es keinen anderen, der den Werner ähnlich sieht. So eine Vielfalt hat Gott. So eine Schöpferkraft. Wie er das schafft, unglaublich. In Behörden möchte man immer alles einheitlich machen. Ne? Ja, das ist genau das Gegenteil von dem, was Gott schafft. Ja, ist denn dann unser Körper jetzt so nichts wert für uns Samenkorn? Wenn man das so rumstreut, fällt ja einiges auch daneben. Einiges geht auch nicht auf. Das gibt es ja in der Natur. Ist unser Körper nichts wert? Doch. Doch. Ein Samenkorn enthält ja schon das zukünftige Leben irgendwo. Da ist ja schon einiges drin. Und Jesus selbst heilt Gebrechen. Ihm war das nicht egal, ob ein Mensch gesund war oder krank. Er heilte. Und wir tun auch vieles, um unser Körper zu pflegen. Wir gehen zur Vorsorge, manche zumindest, gehen zur Vorsorgeuntersuchung. Wir ernähren uns gesund. Das ist ja alles gut. Wir nehmen Medikamente, die uns das Leben erleichtern oder gesund machen. Das ist schon wichtig. Also unser Körper ist wichtig. Aber das, was kommt, ist der Unterschied hier zwischen dem Samenkorn und dem neuen Leben. Was mir auch noch an Gedanke kam, ist, dass so ein Samenkorn, ich glaube, ich habe diese Vogelfuttertüte schon 2-3 Jahre, ich gehe davon aus, dass wenn ich das jetzt streue, dass da immer noch die Lebenskraft drin ist. Das heißt, die Lebenskraft, die da drin ist, behält ihre Kraft über eine lange Zeit. Und das ist auch ein schönes Bild für die Zeit, die unsere Entschlafenen schon weg sind, die entschlafen sind, dass diese Kraft immer noch da ist, diese Kraft für die Auferstehung, diese Eigenschaften, die Gott dann reingelegt hat. Ja, und jetzt der Blick auf den neuen Leib, den Paulus da beschreibt. Der erste Mensch, Adam, ward eine lebendige Seele. Der letzte Adam, als Begriff für die neue Schöpfung, ist das Jesus, ein lebendig machender Geist. Also eine lebendige Seele, die haben wir ja alle. Der letzte Adam ist ein lebendig machender Geist. Zuerst war das Natürliche, dann kommt das Geistige, die geistige Schöpfung. Der erste Mensch wurde aus Staub gemacht. Der zweite Mensch, der zweite Schöpfungsakt Gottes, Jesus, kommt vom Himmel. Heißt also wörtlich in meiner Übersetzung, wie der erste Adam von Staub ist, so sind auch die, welche von Staub sind. Und wie der himmlische, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Damit sagt Paulus, dass wir genau so einen Leib haben werden, wie ihn Jesus nach seiner Auferstehung hatte. Da kennen wir ja einige Sachen aus den Evangelien. Jesus hatte einen sichtbaren und fühlbaren Körper. Ja? Im Gegensatz zu der Situation im Totenreich, da sind es nur die Seelen. Und dieser Leib hatte ganz neue Eigenschaften. Jesus konnte plötzlich in einem Raum sein. Verschlossene Tür und er war plötzlich da. Und er war genauso plötzlich wieder verschwunden. Er benutzte nicht die Tür zum Rausgehen. Er war einfach weg. Keine Mauer war ihm hinderlich. Entfernungen spielten für ihn keine Rolle. Er war einfach da. Einmal hier, einmal da. Dann war er bei den Emmaus-Jüngern, das wissen wir. Er war bei den Frauen am Grab. Sie erkannten ihn aber nicht. Er hatte einen neuen Körper, offensichtlich ein neues Aussehen. Und doch erkannten ihn die Jünger dann an irgendetwas. Zum Beispiel, die Emmaus-Jünger erkannten ihn am Brotbrechen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Da erkannten sie ihn. Maria am Grab erkannte ihn, als er ihren Namen sprach. Maria, sagt er zu ihr. Und es war wohl eine Art, den Namen auszusprechen, wie nur Jesus es tat. Da erkannte sie ihn. Oder bei den Jüngern sagte er, fürchtet euch nicht, ich bin's. Da gibt er sich direkt zu erkennen. Sonst hätten sie ihn nicht erkannt. Also er sah anders aus, aber einige Wesensmerkmale werden gezeigt, woran man ihn erkannt hat. Am Brotbrechen, an der Art, wie er den Namen aussprach. Seine Liebe war genauso geblieben wie vorher. Was noch bezeichnend ist, ist, dass sein neuer Leib die Wundmale trug. Die Kreuzigungsmale, die an den Händen, an der Seite. Ich denke, diese Wundmale werden wir nicht haben. Aber wir werden immer vor Augen gezeigt bekommen, dass du diesen neuen Leib hast, diesen neuen Körper, dass du an der Auferstehung teilhaben kannst. Das hat er geschafft. Mit seinen Wundmalen, mit seinem Leiden am Kreuz hat er dich errettet. Er hat alles getan, damit du bei ihm sein kannst. In Ewigkeit. In Ewigkeit. Dieser Leib wird ewig leben. Da gibt es kein Ende. Ich denke, wir werden staunen, wie wohl wir uns fühlen werden. Von unserem Körper wird nichts mehr vorhanden sein. In meinem kleinen Vorgarten haben im letzten Jahr die Eichhörnchen Walnüsse verbuddelt. Und in diesem Frühjahr kamen schon die kleinen Triebe von den Bäumchen raus. Und ich habe die noch rausgezogen, da war unten noch so ein kleiner Rest von der Walnuss zu erkennen. Und ich nehme an, der kleine Rest wäre jetzt auch nicht mehr da, wenn ich das hätte wachsen lassen. Also von dem alten Samenkorn ist nichts mehr da. Es wird ein völlig anderes Leben sein. Nach dieser Auferstehung gibt es kein Leid und keine Schmerzen mehr. Keine Hitze und Kälte werden uns plagen. Wir sind in Gottes innigster Gemeinschaft. Das, was Gott, wonach sich Gott so sehnt, nach der Gemeinschaft mit uns, das wird dann erfüllt werden. Und das Bild von dem Leib Christi, wo er das Haupt ist, wir die Glieder, beschreibt etwas von dieser Innigkeit der Verbindung mit Gott. Wir sind so eins mit ihm, dass wir wie ein Leib wirken oder der Tempel Gottes sind, wo wir alle zusammengebaut sind und er drin wohnt, der Tempel Gottes als Wohnort Gottes. Die Gemeinschaft ist das Ziel unseres Gottes mit uns. Und wie groß seine Liebe zu uns ist, wir erleben das. Können wir uns nicht vorstellen, aber dann werden wir es wirklich erkennen. In dieser neuen Welt werden wir sehen, wie Gott unser Leben mit unglaublicher Liebe begleitet hat, Tag für Tag. Und manchmal kommt es uns bestimmt so vor, dass Gott uns vergessen hat, dass wir ein Leid haben, einen Kummer haben, wo wir zu Gott rufen und sagen, Herr, hilf doch daraus, hilf doch daraus. Mach ein Ende damit. Da hat mich diese Woche ein Wort von Martin Luther sehr bewegt. Anfechtungen sind Umarmungen Gottes. Das ging mir sehr zu Herzen. Denn dagegen wehrt sich mein Inneres oft. Aber Gott verfolgt damit dieses Ziel. Dieses Ziel, dass wir bewahrt werden bis ans Ende. Sonst schafft er es nicht mit uns. Er muss manchmal uns was zumuten. Aber dann, ja, dann redet Jesus von dem Hochzeitsmahl, was er mit uns feiert. Das heißt doch, wir gehen einer großen Freude entgegen. Wenn Jesus sowas sagt, dann ist das eine Freude, die ist vollkommen. Vollkommen und nicht getrübt durch das Wissen, morgen ist alles vorbei. Dieser bittere Beigeschmack, der fehlt dann. Den werden wir aber nicht vermissen, diesen bitteren Beigeschmack, dass hier alles einmal ein Ende hat. Das Ende gibt es dort nicht. Es wird ewige Freude sein. Gott hat etwas Wunderbares vorbereitet, das unsere ganze Vorstellungskraft sprengt, auch meine. Ich versuche ja nur so ein paar, wie soll ich sagen, so ein paar Krümel zu streuen, mit die uns etwas von dem ahnen lassen, was kommt. Ja, und in Philipper 3, Vers 20 heißt es, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Paulus macht uns in dieser Aussage bewusst, dass diese Erde nicht unsere Heimat ist. Es ist ein vorübergehender Aufenthaltsort. Wir sind hier Fremdlinge oder, heute sagt man ja Ausländer oder Migranten. Ja? Und Migranten sind nicht so beliebt. Sieht man schon manchmal ein bisschen skeptisch. Denn unsere Heimat ist bei ihm. Da sind wir wirklich zu Hause. Aber hier in dieser Fremde hat Gott die Macht, uns zu bewahren. Mit allen Mitteln, auch mit Anfechtungen. Auch wenn uns das nicht gefällt. Ja, und dann schreibt Paulus weiter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Das heißt, da ist eine ungeheure Kraft am Werk, die uns so verändert, die uns dieses neue Leben gibt. Diese wirksame Kraft, mit der Gott sich alle Dinge unterwirft, ja, die ist auch bei uns wirksam für diesen neuen Leib. Etwas von der wirksamen Kraft von so einem Samenkorn können wir auch manchmal erkennen, wenn so eine Pflanze in einem Felsen, auf einem Felsen, irgendwie einen kleinen Spalt Wurzeln schlagen kann und es schafft, diesen Felsen zu sprengen. Das habe ich schon gesehen, dass da ein Baum aus dem Felsen herauswächst und der Felsen war gespalten. Also ist eine ungeheure Kraft schon in diesen natürlichen Samen und wie gewaltig ist erst die Kraft, die Gott benutzt, um uns zu dem neuen Leben zu bringen. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der sich Gott einmal alles unterwerfen wird, damit endlich alles Böse und Vergängliche, also auch der Tod, ein Ende hat. Und nur noch Gott in seiner Liebe regiert. Amen.